Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Die Erwartungen in Europa von Politik und Gesellschaft zum Thema Wasserstoff sind riesig, kann man sagen. Es soll ein Weg sein, um die Industrie vom schädlichen CO2 endlich zu befreien. Es soll ein Standbein sein für den Verkehr, ein Wirtschaftszweig, der Europa auch sogar in dieser Richtung noch positiv wirken soll. Es muss ein europäischer Markt aufgezogen werden und die Infrastruktur muss neu gemacht werden, Fragezeichen. Worauf können wir in Europa eigentlich aufsetzen? Gibt es eine einheitliche Philosophie zu Wasserstoff und zu Gas? Wie wird der Einsatz im Wärmemarkt in Brüssel gesehen? Ist Energie eigentlich geopolitisch mehr denn je heutzutage? Über alle diese Fragen spreche ich heute mit meinem Gast Jens Geier. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herr Geier ist Hallo. Kind des Ruhrgebiets. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja, das kann man so sagen,
ja. Er hat in Bochum studiert, uns natürlich auch sehr nah hier. Er hat sehr früh begonnen, sich in der SPD auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen zu engagieren. Dann hat ihn sein politischer Weg nach Brüssel geführt, wo er schon sehr, sehr lange heute ist. Wird er sicherlich selber gleich ein paar Sätze zu sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Herr Geier.
Ja, ich freue mich auch.
Vielleicht stellen Sie sich noch mal selber vor, lieber Herr Geier, und gerade so mit dem Fokus vielleicht, was für Sie den Unterschied zwischen nationaler Politik und Europa und europäischer Politik ausmacht.
Ja, ich bin Jens Geier, bin jetzt 60 Jahre alt, bin seit 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. Es ist auch mein erstes Mandat. Also ich habe vorher nichts anderes getan im Rat, Bezirksvertretung, Landtag, Bundestag, nein, alles nicht. Habe aber einen sehr geradlinigen europapolitischen Weg über mehrere Stationen, sodass das eigentlich immer meine Expertise gewesen ist. Ich habe mich auf unterschiedliche Dinge im Europäischen Parlament konzentriert und zurzeit ist die Hauptarbeit im Ausschuss für Energie, Forschung und Technologie und bin darüber hinaus noch stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Das habe ich lange sehr vordringlich gemacht. Dort alles gemacht, was man im Haushaltsausschuss machen kann, inklusive Ausstellung des europäischen Haushalts. Ist eine sehr regelmäßige Arbeit. Das Wort langweilig ist unpassend, aber man weiß immer, im Mai kommt der Haushaltsentwurf der Europäischen Kommission und da muss der bis Ende des Jahres fertig werden. Also man darf sagen, überraschungsfrei. Und da habe ich alles gemacht und habe ich gedacht, so jetzt ist Zeit, du kommst aus einer Industrieregion, du willst das Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Industrieland bleiben und dafür spielt die Musik halt im Wesentlichen in Brüssel. Wesentliche Rahmenbedingungen werden da gesetzt und da kümmere ich mich zurzeit drum und warum Europa, ja, die provokant flapsige Antwort ist, Provinzparlamente interessieren mich nicht. Die ernsthafte ist, ich fand die Arbeit im Europäischen Parlament immer aus verschiedenen Gründen faszinierender als nationale. Ich war als sehr junger Mann mit den Jusos, als ich zum ersten Mal in Straßburg in einer Fraktionssitzung war, war ich sehr begeistert von der Situation, dass Menschen aus unterschiedlichen europäischen Ländern mit unterschiedlicher Kultur, unterschiedlicher Sprache, unterschiedlicher Geschichte, aber an einem Ziel arbeiten. Und dann habe ich gedacht, ja, das eigentlich, wenn du mal, das war damals nicht mein Vorhaben, aber wenn du mal wirklich Parlamentarier sein möchtest, dann doch bitte dort. Und im Wesentlichen hat es zwei Gründe. Anders als wir das aus Landtag und Bundestag kennen, unterscheidet das Parlament in Brüssel nicht zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen. Das heißt, wir sind nicht geteilt in diejenigen, die die Regierung verteidigen müssen oder bekämpfen. Wir sind alle damit beschäftigt, die Kommission zu kontrollieren und die Gesetzesvorhaben, die von der Kommission kommen, zu bearbeiten. Und das macht uns diese Situation unendlich frei, weil ich sag's immer so, dass die Lösung des Problems sucht sich seine Mehrheit. Ich kann heute mit den Christdemokraten zusammenarbeiten, um die Mehrheit zu finden, morgen mit den Grünen und mit den Linken. Ich muss am Ende eine Mehrheit haben, aber wie ich die zusammenbaue, ist komplett mir überlassen. Und das ist sehr, sehr viel freier, sehr viel kreativer, sehr viel offener und am Ende auch freundlicher, weil man sich nicht pausenlos mit gefletschten Zähnen begegnen muss, sondern die Abgeordnete, der Abgeordnete, mit dem ich mich heute am Thema A rumzanken muss, den brauche ich morgen beim Thema B. Und deswegen geht man auch freundlicher und gelassener miteinander um. Vielsprachigkeit spielt da auch eine Rolle als letzter Punkt. Die Arbeit ist sehr besonders, die parlamentarische Arbeit. Und ich finde sie, weil sie so besonders und so anders ist, als wir sie aus Deutschland kennen, auch sehr viel befriedigender, erfüllender.
Ja. Jetzt muss ich nachfragen, die Vielsprachigkeit, die führt dazu, dass man netter miteinander umgeht, weil man sich nicht versteht?
Zum Teil. Und weil natürlich in den in den Übersetzungskabinen sitzen ja Leute, die hochprofessionell arbeiten. Die müssen ja eine Sprache auch wirklich beherrschen. Die haben auch keine Zeit, eine Vokabel nachzugucken oder so. Mhm. Und auch die machen mal Fehler. Ja, also auch da kann mal ein falscher Zungenschlag rüberkommen. Und während man, wenn man sich in derselben Sprache emotional miteinander auseinandersetzt, den anderen unmittelbar versteht, sowohl in Intonation als auch im Vokabular, ist das im Europäischen Parlament ein bisschen anders. Da muss man dann sagen, haben Sie mich wirklich gerade einen Mistkerl genannt oder war das ein Übersetzungsfehler? Und manchmal stellt sich dann heraus, man geht vorsichtiger miteinander, auch da vorsichtiger miteinander um, weil wenn man nicht in derselben Sprache spricht, ist da immer ein Intermediär dazwischen und auch der macht Fehler. Und darauf muss man Rücksicht nehmen.
Wir hatten mal einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war auch ein Mitglied des Parlaments, zumindest jemand, der oft dabei ist, erzählt, dass man immer sehr genau sieht, wer welche Sprache spricht. Weil es ist immer dann so, wenn oben der Redner einen Witz macht, dann lachen zuerst die Gleichsprachigen, dann lachen die von den kleineren Ländern, weil die auf Englisch nur übersetzt bekommen, dann lachen die Deutschen, dann lachen die Spanier und so geht das so die Reihe rum.
Ja, so ungefähr. Also das Europäische Parlament lacht nie zusammen. Ja, tatsächlich. Es lachen natürlich immer zunächst diejenigen, die das in ihrer Muttersprache hören und dann diejenigen eigentlich aus den großen Sprachen, weil natürlich jetzt sitzt in der deutschen Kabine, da sitzt immer jemand, der alle romanischen Sprachen kann, Englisch sowieso alle, aber kritisch ist es sozusagen das Übersetzen von einer in Anführungsstrichen kleinen Sprache in die andere, sagen wir Finnisch ins Maltesische. Da wird dann möglicherweise in der deutschen Kabine jemand sitzen, der Finnisch kann, sonst wartet die deutsche Kabine auf eine Übersetzung in die Sprache, die sie abdecken können. Das sorgt dann schon mal für die nächste Verzögerung und vielleicht die maltesische dann auch. Und dann lachen als erstes alle Finnen, dann alle, die die zweite Welle der Übersetzung kriegen und zuletzt die Malteser, weil die dann vielleicht ganz zuletzt mit ihrer Relaissprache dran sind. Aber das ist manchmal sehr verwirrend. Mir hat mal jemand gesagt, er übersetzt mich gerne, weil ich so eine bildhafte Sprache habe. Und ich habe dann mal, benutzt dann natürlich auch als Junge aus dem Ruhrpott so ein bisschen unsere Sprache und habe mal einen Beitrag begonnen mit der Umschreibung, wenn ich ein Schnitzel essen will, kaufe ich mir ein ganzes Schwein. Und dann war ich in der Argumentation schon drei Sätze weiter und plötzlich fing jemand schallend hinter mir an zu lachen. Das ist dem Moment ein bisschen verwirrend.
Ich kann mir vorstellen, es ist wichtig, dass man dann keine Sprache, keine Gags macht oder keine Bilder macht, die nur in der eigenen Sprache funktionieren.
Das kriegen sehr viele dann doch hin. Also manchmal entschuldige ich mich dann auch bei den Übersetzern, wenn ich dann was mache, aber die kriegen es sinngemäß schon hin. Die sind richtige Profis, die eine Sprache beherrschen. Und manchmal ist man dann auch überrascht, dass es praktisch scheinbar ein Sprichwort, ein Bonmot, was immer sie wollen, dann doch in der anderen Sprache gibt, die das sinngemäß trifft. Nicht wörtlich, aber sinngemäß.
Was ist Ihnen lieber eigentlich? Sie sind ja ein Kind des Ruhrgebiets, haben Sie gerade auch selbst gesagt. Essen Sie lieber Pommes Schranke, Currywurst oder Mühlfritt mittlerweile?
Beides hat so seine Zeit. Also wenn ich in Brüssel Pommes Schranke bestelle, wissen die nicht, was es ist. Currywurst kennen die nicht. Brüssel, dafür sind die in Pommes sehr viel besser als wir, weil die anders frittieren. Und wenn die, glaube ich, in einer deutschen Pommesbude auf die Soßenauswahl gucken, würden die, glaube ich, sehr traurig werden. Funktioniert, also unter 8 Soßen geht in einer belgischen Pommesbude gar nichts. Aber die haben halt so eine Currywurst-Geschichte, haben die nicht. Und da, wenn ich eine leckere Currywurst essen will, dann muss ich das hier machen. Und mit Mulefrit ist es umgekehrt. Das ist wirklich so eine Brüsseler Spezialität. Und ja, wenn man mal Besuch hat und die dann sagen, so, jetzt wollen wir wirklich mal belgisch essen, dann geht man irgendwo hin, wo es das ist. Und das ist auch sehr lecker.
Hat beides seine Vorzüge, das sehe ich ganz genauso.
Und seinen Ort.
Jetzt sind Sie, sind wir gerade sehr europäisch gewesen, sind auch überzeugte Europäer. Sie sind aber auch schon sehr lange natürlich Sozialdemokrat. Was halten Sie vom deutschen Koalitionsvertrag? Sie sind wahrscheinlich froh, also sind natürlich froh darüber, wie die Wahl ausgegangen ist. Sie waren auch beteiligt am Koalitionsvertrag, habe ich richtig verstanden?
Ja, das ist so. Also wir hatten 22 Arbeitsgruppen, die unterschiedlichen Kapitel Koalitionsvertrags verhandelt haben. Ich war in dem das europapolitische Kapitel entstanden ist. Das war eine sehr, sehr spannende Diskussion, vor allen Dingen, wenn man das vergleicht mit der Situation von vor 4 Jahren in der Großen Koalition. Gerade in meinem Feld ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Inwiefern, habe ich Fragen?
Naja, weil im jetzigen Koalitionsvertrag zum Beispiel drinsteht, dass die Konferenz zur Zukunft Europas genutzt werden soll, um Vertragsänderungen vorzubereiten, und die Koalitionsparteien sich einig sind, dass das in einen föderalen europäischen Staat einmünden kann. Also die Vereinigten Staaten von Europa. Das werden wir nicht in 4 Jahren hinkriegen, natürlich nicht. Aber dass 3 deutsche Parteien, die eine gemeinsame Regierung bilden, sich in dieser Zielvorstellung einigen, ist neu und mit der CDU/CSU völlig undenkbar. Das ist jetzt nichts, was unser tägliches Leben heute oder morgen beeinflusst, aber das ist etwas, was in anderen Ländern und in Botschaften gelesen und zur Kenntnis genommen wird und ist eine Aussage deutscher Regierungspolitik, die es so noch nicht gab. Und jetzt kann man das durchdeklinieren durch mehrere Teile, wo überall Verbesserungen vonstatten gegangen sind. In der Sozialpolitik zum Beispiel nicht. Ja, also der sozialpolitische Teil des Europakapitels war mit der CDU/CSU stärker. Aber ausgehend davon, dass die FDP am Anfang sagte, wir wollen da gar nichts, ist jetzt ein sozialpolitischer Abschnitt entstanden, der sich sehen lassen kann und wo wenigstens alle aktuellen Fragen, die auch uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wichtig sind, die stehen da jetzt drin. Also wir sind ganz stolz darauf. Ich glaube, das ist der Begriff des Zukunftsbündnisses ist nicht unzutreffend. Natürlich sind das 3 unterschiedliche Parteien mit 3 unterschiedlichen Zielsetzungen und die sind nicht plötzlich in einem für einen Abschnitt der Geschichte irgendwie auf einer Wellenlänge, aber sie haben einen sehr, sehr breiten Konsens gefunden, auf dem man zusammenarbeiten kann. Und wenn dieser Konsens durchgesetzt wird, dann ist dieses Land, wird sich das in 4 Jahren sehr stark verändert haben. Und da bin ich stolz drauf, Teil dieser Koalitionsverhandlungen gewesen zu sein. An meiner Stelle, in meiner Rolle, aber ich waren nicht ganz 100 Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die den verhandelt haben, alles über allem, und ich durfte einer davon sein, und das ist eine schöne Erfahrung.
Aber bevor wir dann auf den europäischen Teil kommen, müsste ich nochmal nachfragen, das finde ich interessant. Sie sagen jetzt, der sozialpolitische Teil war stärker in der Großen Koalition im Vertrag.
In dem europäischen Teil. Also im Teil
kann ja ein Sozialdemokrat sonst nicht zufrieden sein.
Naja, also wir waren, die CDU hat natürlich einen ArbeitnehmerInnenflügel, gibt es auch große programmatische Überschneidungen. Denken Sie an die, zum Beispiel an das Thema von Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in grenzüberschreitender Bewegung. Nimmt man seine Rechtsansprüche mit, wenn man dauerhaft in einem anderen Land arbeitet? Wie wird das möglicherweise miteinander verrechnet? Das ganz große Thema der Entsendung. Also jemand geht für ein Projekt mehrere Monate, vielleicht aber auch nur einen Tag für eine Wartung der Maschine oder eine Woche in ein anderes Land. Da ist wahnsinnig viel Schindluder mit getrieben worden. Denken Sie an die ganzen Schweinereien, die auf Baustellen passieren mit angeblich entsendeten ArbeitnehmerInnen, die dann zu rumänischen Tarifbedingungen auf Baustellen arbeiten, was sie gar nicht dürfen. So etwas mit CDU, CSU abzustellen, ist erheblich leichter als mit der FDP.
Verstehe.
Und das ist, dafür gibt's andere Punkte, die dann mit den Liberalen leichter gehen. Also mit dem über das sozialpolitische Teil kann ich nichts sagen, da habe ich keine Expertise. Ich bezog mich auf den innerhalb des Europakapitels auf den sozialpolitischen
Verstehe. Aspekt. In dem Europakapitel haben Sie jetzt gerade die Überschrift oder den Gesamttenor geschildert, dass diese Bundesregierung sich zum ersten Mal sehr stark bekannt hat für ein noch weiter zusammenwachsendes Europa bis hin zum Staat Europa. Haben Sie den Eindruck im Moment, dass Europa auf dem Weg dazu ist, ein einheitlicher Staat zu werden?
Nein, ganz und gar nicht. Ich erschrecke meine Auditorien regelmäßig damit, dass ich sage, dass die EU, wie wir sie heute kennen, kann auch in 10 Jahren zerbrochen sein. Also wenn Sie einfach an die politischen Entwicklungen in Ungarn und in Polen denken, wo die demokratischen Prinzipien, sei es die Gewaltenteilung, sei es die Verlässlichkeit des Rechtsstaats, sei es die Unabhängigkeit der Medien, seien es Minderheitenrechte in einem galoppierenden Tempo abgebaut werden, dann hat das mit dem, was im EU-Vertrag steht, dem gemeinsamen Verständnis von Grundrechten und Grundfreiheiten von Bürgerinnen und Bürgern überhaupt nichts zu tun. Und wenn wir genau hingucken, geht in mehreren anderen Ländern der Trend in diese Richtung, zum Beispiel in Slowenien.
In Slowenien, ja, das war mir gar nicht bewusst. Also Ungarn und Rumänien, das müssen wir natürlich bewusst. Aber das gibt auch einen Trend in anderen
Slowenien,
Ländern.
Da regiert ein Mitglied der christdemokratischen Parteienfamilie, der Orban zu seinem Vorbild erklärt hat, der, als die Auszählungen bei den Präsidentschaftswahlen in den USA noch, also gerade angefangen hatten, getwittert hat, dass er Donald Trump zum Wahlsieg gratuliert, um nur mal so zwei Schlaglichter zu nennen, wie man den Herrn so einzuschätzen hat. Der streut auch mit großer Lust und großer Systematik dem europäischen Betrieb Sand ins Getriebe. Also es gibt einen Comment, dass man den Binnenmarkt mag, dass man die Geldverteilung aus dem Haushalt mag, dass man die Arbeitnehmerfreizügigkeit mag und ansonsten gerne in Ruhe gelassen werden möchte und das machen möchte, was man innenpolitisch für opportun hält. Über den Punkt sind wir nur sehr weit hinaus in Europa. Also das funktioniert eben nicht mehr. Und es gibt darüber hinaus ein paar Bruchstellen, wenn es um Geld geht, wenn es um Migrationsfragen geht, wo es sehr grundsätzliche Unterschiede zwischen Mitgliedstaaten geht. Und wenn die sich aufschaukeln, kann es irgendwann mal dazu führen, dass irgendjemand sagt, okay, das war es jetzt für mich. Also Brexit wird sich nicht wiederholen. Das haben jetzt, glaube ich, alle gelernt, dass man sich damit ins Knie schießt. Aber dass man unterschiedliche Erwartungen an die EU setzt und die so diametral laufen, dass zentrale Politikbereiche nicht mehr funktionieren, das halte ich für möglich. Und dann fallen wir auf irgendetwas anderes zurück. Es wird immer einen Kern von Staaten geben, die weitergehen wollen. Da wird auch sicherlich immer Deutschland zugehören. Aber das sind längst nicht alle 27.
Ja, es gibt ja.
Und deswegen ist so ein Europa von konzentrischen Kreisen, ist alles vorstellbar. Die Dynamik ist da.
Es gibt natürlich eben diejenigen, die sagen, dass das hat auch damit zu tun, dass die Geschwindigkeit der Erweiterung vielleicht zu hoch gewesen sei, dass man den Staaten zu wenig Zeit gelassen hat. Ich weiß es nicht, ob es da ein richtig oder ein falsch gibt. Ich nehme aber natürlich, also ich habe es jetzt so verstanden, dass die Freiheitsthemen und den Kern dessen, was jetzt eine Demokratie ausmacht, dass diese Dinge ja zum Beispiel nicht geteilt werden und dass das eine Bruchstelle sein könnte für ein gemeinsames Europa. Wenn wir heute auf Energiepolitik und Klimapolitik gucken, dann gibt es ja im Moment auch sehr starke Diskussionen. Wir nehmen im Februar 2022 auf über den Green Deal. Mhm. Kann Klimapolitik oder der Green Deal an sich ein Thema sein, an dem ein Europa zerbricht?
Ja, vielleicht. Die politischen Verabredungen, was man machen will, die werden ja eigentlich immer einstimmig getroffen. Also einstimmig zwischen den Mitgliedstaaten. Die Frage, jetzt kann man darüber philosophieren, ob das wirklich im Moment des Beschlusses wirklich alle ernst genommen haben, ob allen irgendwie wirklich klar geworden ist, was das bedeutet. Da kann man manchmal den Eindruck gewinnen, dass da manche Staats- und Regierungschefs die Hand für gehoben haben, ohne wirklich zu übersehen, was das für ihr Land bedeutet. Aber letztendlich läuft sowas auf eine Frage hinaus, wer bezahlt das eigentlich? Und wenn Sie mit Vertreterinnen und Vertretern im Rat diskutieren, die unterste Ebene, das ist jetzt keine Wertung, aber diejenigen, die die Alltagsarbeit machen, sind ja die Beamtinnen und Beamten in der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, dann sehen die ja im täglichen Umgang mit ihren europäischen Partnerinnen und Partnern, in welche Richtung es läuft. Und ich würde bei Fit for 55 zum Beispiel erwarten, dass irgendwann mal die Republik Polen daherkommt und sagt, okay, ihr wollt, dass wir in Schlesien die Gruben schließen, ihr wollt, dass wir die Energie- und Wärmeversorgung in Polen dekarbonisieren. Also das, mit dem wir ihr wollt, wird da schon offensiv vorangetragen. Wenn Sie polnischen Abgeordneten im Europäischen Parlament zuhören, diskutieren die immer nur über die Probleme der Dekarbonisierung, nicht über die Chancen und auch nicht über die Notwendigkeiten. Das wird dann den anderen vor die Tür gefahren in Form von, ja, wir sollen ja jetzt dekarbonisieren, und dann kommt eine Abschlussrechnung, was das jetzt alles bedeutet, in Form von neuen Arbeitsplätzen, in Form von Investitionen in die Energieversorgung, und dann wird es heißen, ja, das können wir uns gar nicht leisten, wer hilft uns denn jetzt? Und ich halte das nicht im Parlament, da beschließen wir mit einfacher Mehrheit und dann ist das getan, aber auf der Seite der Regierungen für den wesentlichen Bremsklotz.
Ja, gut. Jetzt sind natürlich die Regierungen auch diejenigen, die streng genommen von der Logik her zu Hause die Politik machen und verantworten, also die sich wahrscheinlich immer ein Stück weit als näher an ihren nationalstaatlichen Verbindlichkeiten fühlen. Aber es ist ja schon spannend, dass ja die nationalen Regierungen mitbeschlossen haben eigentlich, was da zum Teil jetzt auf sie einbricht. Also dieses Spielchen, ihr habt das beschlossen und wir machen das nur, wenn es irgendwer anders zahlt. Das ist nicht neu, kenne ich aus der Landwirtschaft im Wassersektor, aber ist ja eigentlich schräg. Also.
Ja, das hat ein bisschen was mit Seriosität der Politik zu tun. Aber es gilt eben, dass da noch nicht überall angekommen ist, dass europäische Verabredungen genauso bindend sind wie nationale. Also kein Mensch, kein Staat ist gezwungen worden, der EU beizutreten. Jeder hat wissen können, was im EU-Vertrag steht, in dem Moment, wo er unterzeichnet wird. Dann darf man hinterher auch nicht überrascht sein, wenn aus diesem Vertrag plötzlich hinterher Forderungen abgeleitet werden, die einem vielleicht gerade unbequem zu erfüllen sind. Und das gilt mit der Umsetzung des Klimagesetzes ganz genauso. Wenn das jetzt beschlossen ist, wenn die Regierungen sich einstimmig darauf verständigt haben, das ist es, dann kann man hinterher in der Umsetzung nicht sagen, auch das haben wir uns aber ganz anders vorgestellt. Also über diese Form von Zusammenarbeit ist Europa lange hinaus. Deswegen sind wir nicht mehr die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, deswegen sind wir die Europäische Union. Und dann kann man im Prinzip verzögern, man kann über Lastenverteilung reden, aber man kann die Dinge nicht mehr grundsätzlich in Frage stellen. Und wenn man sagt, ach, das haben wir uns aber ganz anders vorgestellt, dann trifft man gleichzeitig eine Aussage über die Ernsthaftigkeit der eigenen Auseinandersetzung mit so einem Thema. Und deswegen ist das auch, was Sie vorhin sagten, mit dem, ja, der Fortschritt der Europäischen Union ging zu schnell. Ich halte das für eine Ausrede, ehrlich gesagt, weil in dem Moment, wo ich einer Vertragsveränderung zustimme, muss ich mir darüber im Klaren sein, was das für ein Land bedeutet.
Ja.
Und nicht hinterher sagen, ja, die Vorteile nehme ich alle gerne, aber über die Nachteile hat mich keiner informiert.
Sehen Sie das denn auch so, dass
die Energiepolitik genauso?
Ja, sind die Klima- und die Energiepolitik auch immer Kern des Teils von Europa gewesen? Oder ich verstehe auch den ein oder anderen der Argumentation so, nicht, dass ich sie teile, aber dass er sagt, das ist nicht das gewesen, was ich unterschrieben habe damals.
Na, da gibt es sicherlich Interpretationsunterschiede und jeder, der sich mit der europäischen Energiepolitik ein bisschen auskennt, weiß ja auch, dass die Frage des nationalen Energiemixes eine nationale Frage bleibt. Aber die Frage der Handelbarkeit von Energie ist eine europäische Aufgabe. Alles, was grenzüberschreitend ist. Und da zählt dann am Ende auch Strom und Gas zu, die Bedingungen, unter denen gehandelt wird, unter denen produziert wird, weil kein Staat darf einen Wettbewerbsvorteil darauf haben, dass er umweltschädlicher als der andere produziert. Die ganze Frage der Emissionen, Klimaschutz ist ein verabredetes gemeinsames Ziel und daraus leitet die Kommission Aufträge ab. Oder aber sie kriegt sie direkt vom Rat, der sagt, bitte mach uns einen Vorschlag, wie ein bestimmter Sachverhalt europäisch geregelt werden kann. Und dann handelt die Kommission so, wie brave Beamtinnen und Beamte handeln. Die sagen, wir haben einen Auftrag, wir haben einen Vertrag, den füllen wir jetzt aus. Und wenn anschließend jemand sagt, ihr geht zu weit, dann darf er klagen, da gibt es Subsidiaritätsbeschwerden, gibt es jede Menge Instrumente, die ein Staat zur Anwendung bringen kann, wenn er sagt, die Kommission hat ihre Kompetenzen überschritten. Normalerweise denkt sich die Kommission etwas dabei, wenn sie einen Gesetzesvorschlag macht. Und normalerweise macht sie sich nicht angreifbar, indem sie offensiv wissend über ihre eigenen Kompetenzen hinausgeht. Das kann man immer in Frage stellen. Da darf man auch zum EuGH ziehen, letztinstanzlich und das ausfechten. Aber am Ende muss dann eben auch der Spruch des EuGH gelten. Da sagt ja Polen, das wollen wir nicht mal anerkennen. Damit hat man sich eigentlich aus dem Willen der gemeinsamen Rechtsetzung und damit auch des gemeinsamen Politikmachens verabschiedet.
Ja, ganz, ganz schwierige Situation und auch eine politische Situation, die heikel sein kann, wenn einzelne Mitglieder sagen, sie fühlen sich im Grunde nicht mehr der Gerichtsbarkeit unterworfen, die man mal gemeinsam vereinbart hat. Dann wird es natürlich schwierig. Ja. Ist das, Sie hatten gerade das Fit for 55, das erste Paket angesprochen. Das muss man vielleicht dem einen oder anderen Hörer erklären, der jetzt in Europa nicht so und zu Hause ist. Das ist das Überarbeitungspaket oder das Anpassungspaket für den Green Deal. Da werden Dinge auch für die Energiepolitik vereinbart. Können Sie zwei, drei grobe Punkte vielleicht unseren Hörern nennen, die da wichtig sind aus Ihrer Sicht?
Also Fit for 55, ja, bereit für 55, wenn man es unelegant übersetzt, bezieht sich auf die 55-prozentige Reduzierung des Treibhausgasausstoßes gemessen am Referenzjahr 1990. Das soll bis 2030 erreicht werden. Also macht die Kommission, was ihr Auftrag ist. Sie schaut sich sämtliche Gesetzgebungen an, die mit Emissionsausstößen zu tun haben, Emissionshandelssystem, erneuerbare Energien, Gesetzgebung, Effizienzgesetzgebung, Schadstoffausstoß aus PKWs und rechnet die Werte so um, dass das verabredete Ziel, nämlich 55% Reduzierung der Treibhausgase bis 2030 erreicht wird. Und das greift jetzt natürlich in Verkehr, in Industrie, in Energieproduktion, in Schadstoffemissionen von Industrie, aber auch von den Bereichen Wohnen und Heizen zentral ein. Und das ist die politische Verabredung. Und jetzt geht's darum, machen wir das so angemessen wie möglich und so effektiv wie möglich, um die Ziele zu erreichen.
Jetzt haben wir ja dazu eine Situation, die aus einer anderen Ecke kommt. Ich glaube, auf das klimapolitische Paket zahlt im Moment sehr stark ein, dass die Energiepreise ja stark durch die Decke gehen. Also ja. Das ist schon zu polemisch formuliert, aber eben sich verfünffacht haben und langfristig offensichtlich nach dem Eindruck vieler Experten auch hoch bleiben. Und auf der anderen Seite die geopolitische Lage, die natürlich im Moment eine schwierige ist, was Energie betrifft. Stichwort Russland und Ukraine-Konflikt. Und die Dinge, die sich dort auftun. Jetzt haben wir heute Morgen erfahren, dass eben die ersten Botschafter des Landes gegenseitig verwiesen werden und dass die Fernsehsender verboten werden, die Deutsche Welle dort, als, man muss fairerweise sagen, als Reaktion auch auf ein anderes Verbot, was hier in Deutschland gewesen ist, mit RT, glaube ich.
Russia Today, ja, der
Fernsehsender. Wahrscheinlich schwierig, wertungsfrei zu sehen, aber gerade Sie so auch mit Ihrem politischen Hintergrund, wie sehen Sie im Moment die ganze Diskussion mit Russland, also mit unserem langjährigen Partner oder Nachbarn Russland?
Das Schwierige an der Angelegenheit ist, dass am Ende sich im Energiepreis unterschiedliche Prozesse niederschlagen und dass natürlich wir diesen Energiepreis an der Tankstelle oder in der Jahreswärme oder Stromabrechnung spüren werden, aber eigentlich doch Prozesse zusammenwirken, die, wenn man sie einzeln betrachtet, unterschiedliche Ursachen haben. Die Energieklemme ist nach meinem Dafürhalten eigentlich dadurch entstanden, dass nach Covid weltweit die Konjunktur wieder anspringt. Also plötzlich der Energiebedarf global schnell zunimmt. Und dann wirkt einfach der Marktmechanismus, dass erhöhte Nachpreise zu erhöhten Preisen führen. Auch das führt zu einer Verknappung der Liefersituation, weil jetzt im Moment eben sich die Energieversorger in Deutschland auf die langfristigen Verträge stützen. Sie haben keine anderen, sie haben nur die und zu vereinbarten Umfängen. Also jetzt plötzlich den alternativen Versorger zu finden, der gerade aber da vielleicht damit beschäftigt ist, die Energienachfrage in Asien zu erfüllen, ist jetzt nicht profan. Auch die Pipeline ist jetzt nicht schnell bis übermorgen gebaut, die neue, die möglicherweise Lieferanten erschließt. Und das wirkt zusammen mit einer Situation, in der der wichtigste einer der wichtigsten deutschen, nicht so sehr europäischen, aber einer der wichtigsten deutschen Gasversorger, nämlich die Russische Föderation, in einen außenpolitischen Konflikt gerät. Und dieses Zusammenwirken, also als Aggressor gegenüber der Ukraine auftritt, um es klar und deutlich zu benennen. Und das führt zu Zusammenwirkungen. Und gleichzeitig ist vor einer unsicheren Politiklage der Markt extrem volatil. Also die Nachricht, dass die Bundesnetzagentur die Zertifizierung von Nord Stream 2 aus formalen Gründen einstellt, hat zu so einer sofortigen Gaspreiserhöhung geführt. Wir haben neben der Russischen Föderation zurzeit nur einen namhaften weiteren Versorger, und das sind die Quellen in Norwegen. Und meine Information ist, dass jüngst die Niederlande dann doch vor die aktuelle Lage gestellt beschlossen haben, das Groningenfeld, das eigentlich nicht mehr weiter ausgebeutet werden sollte, doch wieder zu öffnen.
Das also ist so, sind ja.
Aber alles
das
natürlich, so. Also Notwendigkeiten, die dann auch nicht im Handumdrehen passieren.
Ja, das hatte ich gerade noch die Tage gehört, eine Konzession an uns.
Ne? Jetzt ist, ja, und ich meine, ich hatte jetzt natürlich in jüngster Zeit Gelegenheit, mit unterschiedlichen Teilen der deutschen Energiebranche zu diskutieren und habe da auch stark den Eindruck mitgenommen, dass das die Situation, vor der wir jetzt stehen, mit diesen extremen Lieferengpässen, noch eine Weile lang andauern wird, bis die Alternativen stehen. Wir werden uns mit dieser Situation wohl die nächsten 5 Jahre noch beschäftigen müssen. Und da gilt die Frage, welchen Kompromiss man machen will. Also diejenigen, die jetzt zum Beispiel sagen, wir sind der Meinung, dass wir aus politischen Gründen weniger russisches Gas kaufen wollen, müssten die Frage beantworten, wo die Energie denn dann sonst herkommen soll. Die Erneuerbaren müssen wir ausbauen, wollen wir auch alle ausbauen, läuft aber auch nicht im Handumdrehen, sondern wir wissen alle um die Blockaden, die es da in jüngster Zeit gegeben hat, wo diese Regierung jetzt angetreten ist, diese Blockaden zu lockern. Nur das ist dann auch eine Aufgabe von mehreren Jahren, das zu tun. Und wenn man dann zum Beispiel Erdgas aus den USA kaufen will, muss man wissen, dass das halt in erhöhtem Maß aus Fracking entsteht. Dann hat man nicht nur Erdgas, was an sich, weil es ein fossiler Brennstoff ist, wiederum Treibhausgase beim Verbrennen freisetzt. Man hat auch noch extreme Umweltschäden, die entstehen im Bereich der Förderung. Also es gibt keiner hat den Zauberstab, den er einfach wedeln kann und dann ist das Problem gelöst, sondern wenn man eine Forderung erfüllt, kauft man sich praktisch eine Problemstellung an einer anderen Seite und aus dieser Klemme kommen wir nicht sofort raus. Wir kommen auf Sicht raus durch Aufbau von Hochlaufen von Wasserstoffwirtschaft, durch eine Energieaußenpolitik, die neue Partnerinnen und Partner in den Blick nimmt und durch möglicherweise kurzfristiges Erschließen von Beispiel Niederlande auch endlichen Quellen und damit müssen wir uns ein bisschen durchhangen. Mhm. Und natürlich viel dafür tun, dass die Lage an der russisch-ukrainischen Grenze eben nicht eskaliert, also man den Frieden organisiert und nicht die militärische Auseinandersetzung. Während wir das hier aufnehmen, gibt's wenigstens wieder Formate, in denen geredet wird und das ist schon mal viel wert. Aber die Kristallkugel, in die ich schauen kann, habe ich auch gerade nicht da.
Das scheint wohl so zu sein. Also das kann man ich sowieso nur als interessierter Beobachter wahrnehmen, dass vielleicht seit gestern so ein bisschen abgerüstet wird, auch zumindest mal sprachlich. Aber die Situation scheint ja doch ernst zu sein und das kann man schon mit Sorge beschlagen. Ich hatte die Tage, und wir haben das gerade angesprochen zum Wasserstoffhochlauf, ich hatte bei mir als Gast den geschätzten Kollegen Chorgo Chatzimarkakis, den kennen Sie ja sicherlich sehr gut, der mittlerweile Generalsekretär eines Wasserstoffverbandes, Hydrogen Europe. Und er hat zu mir das Folgende gesagt.
Also, all das, was heute Erdöl ist, wird in Zukunft entweder komplett Wasserstoff in seiner gasförmigen oder in seiner flüssigen Form sein oder eben ein synthetischer Kraftstoff.
Das ist natürlich eine zugespitzte oder sehr steile These. Wie sehen Sie das Potenzial von Wasserstoff in Europa?
Also, Jorgo ist ein Spezialist für steile Thesen. Aber ich würde ihm auf gar keinen Fall widersprechen. Mhm. Also vielleicht nicht alles, was heute Öl ist, aber wir werden sehr, sehr viele, wir werden sehr viel elektrifizieren. Denken Sie an den Pkw-Verkehr. Da wird der langsam, aber sicher der Anteil mindestens mal beim Personenverkehr wird der Anteil von E-Mobilität zunehmen. Also da wird nicht 1:1 Wasserstoff Öl ersetzen, aber in vielen anderen Bereichen, wo die Elektrifizierung sehr kompliziert oder unmöglich ist, überall da wird Wasserstoff zum Einsatz kommen. Das geht mit dem Schwerlastverkehr los, weil wir gerade bei Verkehrsfragen sind. Da ist die strategische Entscheidung noch nicht gefallen, im Gegensatz zum Individualverkehr, wo es in Zukunft hingehen wird. Da steigt der eine Lkw-Bauer in E-Mobilität ein und der nächste wieder aus, weil er dann doch eher auf die Brennstoffzelle setzt. Das ist offen, aber beispielsweise Schiffsverkehr, Aviation, überall da wird Wasserstoff zum Einsatz kommen, entweder direkt oder über E-Fuels. Und wenn wir das ganz große Feld wie die Dekarbonisierung der Industrie sein, also wenn wir die Hochofenlinie in der Stahlproduktion durch Direktreduktionsanlagen ersetzen, die mit Wasserstoff und am Ende des Tages mit grünem Wasserstoff betrieben werden, sind wir bei grünem Stahl. Und dann heben wir erhebliche Einsparungspotenziale beim CO2-Ausstoß. Mhm. Und da muss es hingehen.
Das ist ja das, was, glaube ich, unstrittig ist und wo auch im Moment so die Reise hingeht. Das ist ja gerade so der Teil von Industrie, der eher groß ist, der sehr hohe Temperaturen braucht. Also Stahl, gerade Duisburg hier um die Ecke, immer ein großes Thema mit ThyssenKrupp. Jetzt gibt es aber auch noch andere Industrie. Also die ist immer eine Frage der Definition, habe ich gelernt, wie weit man das fasst. Aber wir haben auch das, was Mittelstand ist und was auf dem Weg zur Industrie ist, dann im Verteilnetz hängen, haben wir gelernt. Und wir gucken uns die Zahlen gerade in Deutschland an und merken, dass etwa die Hälfte der Menge und etwa über 90% der Unternehmen, wenn man die Unternehmen zählt, an sich am Verteilnetz hängen. Gibt es eine Lösung, wenn es denn nicht Wasserstoff ist, eine Lösung für diejenigen, sich zu dekarbonisieren?
Da muss ich spekulieren. Also da bin ich jetzt wirklich nicht der große Spezialist. Das eine wird die Frage sein, wie wasserstofftauglich sind die Verteilnetze. Da kriege ich immer unterschiedliche Informationen. Die andere Frage wird sein, inwieweit wird an vielen Punkten noch eine infrastrukturelle Weiterentwicklung notwendig sein. Also keine Ahnung, ein Industriebetrieb im Sauerland kann natürlich nicht alle 5 Minuten einen Wasserstofflaster aufs Gelände fahren lassen. Da wird die Frage daran hängen, ist da mal ein Pipeline-Anschluss möglich? Wer baut die am Ende des Tages? Was macht das mit den Preisen? Das sind alles Spezialfragen, die dann am Ende für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft schon wichtig sind, wo wir aber in Brüssel nur Weichen stellen werden und wo die Umsetzung dann auch nochmal eine Frage von, ja, davon abhängig ist, A, wie viel Wasserstoff steht uns zur Verfügung, B, wie sieht die Infrastruktur aus, um sie überhaupt zur Nachfrage zu bekommen. So, am Ende wird's ein Mix geben zwischen Elektrifizierung da, wo immer möglich, und Hochtemperaturprozesswärme möglicherweise, wenn nicht aus Wasserstoff, dann vielleicht doch noch aus herkömmlichen Quellen wie dann dekarbonisiertes Erdgas. Aber da wird's jetzt nicht die maßgeschneiderte Lösung für jeden Industriebetrieb an jedem Ort geben. Und erstmal denke ich, muss das Thema so angepackt werden, dass ein Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft möglich ist, um die notwendigen Investitionen zu generieren, erstmal im großen Maßstab in die Infrastruktur, in die Elektrolyseure, in die Bereitstellung zusätzlichen Grünstroms für den Elektrolyseur und dann die Frage zu klären sein, wie kommt denn am besten der Teil der Industrie, wo wir den größten CO2-Einsparungseffekt erzielen, am schnellsten an den Wasserstoff, den er brauchen würde. Das ist so die Aufgabe der nächsten 1,5 Jahre, dafür die Rahmenbedingungen sicherzustellen. Da würde ich sehr gerne dran mitarbeiten.
Ja, also Sie haben das, glaube ich, also genauso geschildert, wie es sicherlich viele sehen, dass der Rahmen vorbereitet wird in Europa, dass der wichtig ist, um diesen Hochlauf zu schaffen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass bei dem Thema Hochlauf nicht technologieoffen rangegangen wird und dass man nicht versucht, das so breit wie möglich zu machen, sondern dass man bestimmte Sektoren ausschließt. Muss nicht stimmen, aber das diskutieren wir bei uns häufiger, dass das der Fall ist. Wenn mal Gesetz im Fall, es wäre genügend erneuerbarer Strom da, den wir ja auch erzeugen und den wir alle wollen, bliebe trotzdem ja die Frage, was ist mit denjenigen, die eben übers Gasverteilnetz bisher versorgt werden, die das mit Gas machen? Also ich würde gar nicht so sehr in Richtung brauchen eine eigene Pipeline gehen, sondern es gibt viele ja auch im Oberbergischen oder im Bergischen Land Metallverarbeitung und alle diese Unternehmen, die sind im Grunde jetzt versorgt und die bräuchten eine Lösung. Wenn es überhaupt über Strom geht, bräuchten sie den Strom. Ansonsten frage ich mich, ob nicht Wasserstoff da auch eine Lösung sein könnte, wenn denn genügend da ist. Sie haben den Rahmen angesprochen. Es gibt Fit for 55 jetzt seit Weihnachten im zweiten Paket. Da sind 2, 3 Dinge drin, die doch sehr wichtig sind. Also da gibt es ein Decarbonized Package und Gas Market Package. Da ist eine sehr weitreichende Entflechtung drin. Das Paket ist relativ neu. Ich weiß nicht, ob Sie dazu schon eine Meinung haben und wenn ja, mir erklären könnten, warum das so ist. Also warum ist so strikt wieder vertikal und horizontal entflochten? Also für unsere nicht kundigen Hörer, das ist ein bisschen so, also manchmal klingt das so wie, ich habe ein neues Produkt, ein neues Lebensmittel erfunden, aber diejenigen, die Supermärkte betreiben, die dürfen es auf keinen Fall verkaufen. Das müssen ganz neue machen. Das verstehe ich nicht so richtig.
Also bin jetzt etwas versucht, nochmal den Fall des bergischen Mittelständlers aufzugreifen, aber.
Bitte, sehr gerne. Also vielleicht liege ich ja falsch auch.
Naja, also wir haben nichts gegen den bergischen Mittelständler. Wir müssen auf der europäischen Ebene eine Lösung finden, die auf 27 Mitgliedstaaten passt. Mhm. Mit unterschiedlichen Energieversorgungssystemen, mit unterschiedlicher bisheriger Rechtsetzung. und dabei den europäischen Vertrag einhalten. Das heißt also hinsichtlich Staatsbeihilfen, hinsichtlich Handelbarkeit, hinsichtlich gleicher Zugänglichkeiten und Regeln, die gleiche eine Lösung finden, die überall passt. Das mag dann vielleicht für den bergischen Mittelständler am Ende ein schwieriges Thema werden. So weit können wir aber gar nicht runtergehen in der Betrachtungsweise. Ich muss mich natürlich, wenn den mit dem bergischen Mittelständler auseinandersetzen, wenn er mir eine konkrete Frage stellt. Aber wie der an seine Energieversorgung kommt, ist nicht die Aufgabe der Europäischen Union, sondern seiner bisherigen Energieversorger. Also am Ende des Tages haben wir eine Strategie beschlossen, die sagt, den grünen Wasserstoff fördern und den blauen nicht diskriminieren. Wir werden also für eine Frist, von der ich hoffe, dass sie so kurz wie möglich sein wird, aber sicherlich die nächsten 10 Jahre in Anspruch nehmen wird, die grüne Wasserstoffentwicklung aufbauen, gleichzeitig die Infrastruktur aufbauen für die Wasserstoffversorgung. Der Wasserstoff, der dann aber durchs Rohr fließt, wird noch nicht grün sein. Mhm. Er wird eine andere Farbe haben und das wird aber nötig sein, wenn man die Frage des Hochlaufs und der Konkurrenzfähigkeit der Energieversorgung in den Blick nehmen will. Und die Kunst ist, dieser Lokomotive in voller Fahrt die Räder zu wechseln. Also einfach zu gucken, wir haben ein funktionierendes Energieversorgungssystem, das wollen wir umstellen, das ist der Wille von allen. Und das so hinzukriegen, dass es möglichst ohne Friktion läuft, dafür bedarf es dem Zusammenspiel aller gesetzlichen Ebenen. Sagen wir mal so, die Erfahrung spielt dafür, dass es nicht ohne Funktion.
Ja. Würde das nicht dafür sprechen, dass man das alte System nutzt, was da ist, die alten Netze, ja, und in diesen Netzen hochläuft, anstatt dem jetzigen, ja, Betreiber es zu verbieten, das zu machen und das neu auf der großen
Ja, also Sie beziehen sich auf einen Gesetzesvorschlag der Kommission, den werde ich jetzt nicht erklären, weil es nicht der meine ist, sondern hier gilt der Satz von Peter Struck, es kommt kein Gesetz aus dem Parlament so raus, wie es reingekommen ist. Und genau diese Frage des Unbundlings ist eine, das gilt natürlich auch in Brüssel, und diese Frage des Unbundlings ist eine, die hochgradig strittig ist. Und wir werden uns als Gesetzgeber das natürlich, was die Kommission da vorhat, genau anschauen. Hinsichtlich der Frage ist, hat das volkswirtschaftlichen Sinn? Mein Gefühl nach erster in Augenscheinnahme ist eher nein. Hilft das beim Hochlauf? Kann ich im Moment noch nicht beurteilen. Aber dann nicht, wenn ich neben die Gasleitung erst noch die Wasserstoffleitung bauen muss, dann sicherlich nicht. Das Dritte ist, schaffe ich faire Zugänge für alle Beteiligten? Und dann gibt's noch so Themen, die vielleicht also in Deutschland noch eine gewisse Rolle spielen, weil die Bundesnetzagentur da was zu sagen hat und die jetzt auch jemanden, der politisch zu entscheiden hat, nicht umtreiben muss, nämlich werden alle, auch die den Wasserstoff am Ende gar nicht brauchen oder gar nicht haben wollen, in Form von Umlagen für den Wasserstoff bezahlen, oder werden es nur die sein, die ihn wirklich haben? Und da kann man nun wirklich unter 15 unterschiedlichen Gesichtspunkten lange drüber philosophieren, was die gerechtere Lösung ist. Aber wir werden da sehr schnell darauf Antworten finden müssen. Und mein Gefühl ist erstmal so, wie die Kommission es vorschlägt, wird es am Ende nicht laufen. Mhm.
Ja, dieses andere Thema ist natürlich die spannende Frage. Also ist das jetzt eine Quersubventionierung? Könnte man sagen, beim Strom ist es genauso. Und beim Benzin ist es am Ende auch genauso. Es hat auch keiner gefragt, ob ich 7% Biokraftstoff drin haben will. Aber es führt jetzt sicherlich zu weit. Ich weiß, was Sie meinen als Diskussion. Es ist
ja
natürlich
aber
schwierig.
Die Position der Verbraucherschutzverbände, die Position der Verbraucherschutzverbände in Brüssel ist da relativ klar. Ja, also die sagen, die Bürgerinnen und Bürger können nicht für eine Lösung herhalten, von der sie nichts haben und die sie gar nicht in Anspruch nehmen wollen. Und so, das ist ein Datum, das muss man in der politischen Diskussion schon berücksichtigen und man darf es nicht ignorieren.
Absolut. Ich versuche da nur in dem Bild zu bleiben. Wenn ich also dieser Verbraucher, der hat ja ein System, für das er sich bisher entschieden hat, dem biete ich ja so die Möglichkeit, sich zu dekarbonisieren, zu mehr Kosten. Wenn ich das nicht mache, zwinge ich ihn im Grunde ein komplett neues System sich anzuschaffen. Ich weiß nicht, ob das am Ende tatsächlich der zu Ende gedachte Verbraucherschutz ist. Genau, im ersten Schritt ja, im zweiten heißt das, ja, dieser Verbraucher, der hat mit seinem Gassystem nichts mehr zu machen, der hat sich gefährlichst ein neues System einzubauen.
Ja, also genau das wird ein wichtiger Gesichtspunkt der Diskussion sein. Und so, am Ende des Tages wird da nicht jeder seinen Wunschenergieträger haben können. Aber wir sind ja dann nochmal an dem Punkt, welche Ausgleichsmaßnahmen kann es denn geben? Ja, und das ist dann auch wiederum Teil der politischen Diskussion. Das wird dann nur wiederum ein Prozess sein, und das macht die ganze Sache dann kompliziert, wo die Europäische Union gar keine Zuständigkeit hat. Das heißt also, wenn wir über Kompensationsmaßnahmen diskutieren, das ist jetzt auch der Fall bei den aktuellen Energiepreisen, da sind wir eigentlich raus, da muss die nationale Ebene handeln und da müssen wir gescheit zusammenarbeiten können.
Europa hat, wenn ich es richtig sehe, Vorschläge gemacht zumindest, ne? Also eine Art von Leitlinien an die Staaten, was vielleicht aus Sicht von der Kommission opportun wäre, zu tun.
Also das ist ja natürlich Teil eines politischen, sich die heiße Kartoffel gegenseitig zuwerfen. Da möchte mancher Rats- und Staats- und Regierungschef natürlich, um Bella Figura im eigenen Publikum zu machen, erstmal den Wunsch zu handeln irgendwohin weiterreichen, und dann kommt er natürlich in der Form zurück, dass wir sagen, dass die EU-Kommission sagt, naja, für Steuersystem dürfen wir nicht zuständig sein, das wollt ihr selber machen. Das ist ein wesentlicher Schalter, an dem man drehen kann. Für die Frage des Aufbaus der Energieversorgung sind wir nicht zuständig, und für die harten sozialpolitischen Ausgleichsmaßnahmen auch nicht. Also kann die Kommission Vorschläge machen, diesen sogenannten Werkzeugkasten, die Toolbox, aber da steht jetzt, ist auch der Zauberstab nicht drin, von dem ich vorhin gesprochen habe, sondern da stehen Maßnahmenvorschläge drin, die umgesetzt werden können, wo aber die Umsetzung in den Händen der Mitgliedstaaten liegt. Und da gibt es zum Beispiel die Idee des gemeinsamen Gaseinkaufs. Ja, klingt erstmal einleuchtend, aber wer ist denn der Einkäufer? Ist das dann ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was dann plötzlich die Gasverhandlungen, Gasversorgungsverhandlungen für die ganze EU übernimmt? Das wird die auch nicht tun ohne Vertrag. Sind es die Staaten? Ist es eine Plattform, die überstaatlich organisiert wird? Ist es ein Teil der Kommission? Also ja, wir brauchen einen gemeinsamen Einkauf. Ja, klingt erstmal gut. Da klingt nach, wir kaufen viel, dann wird der Preis weniger. Wenn man dann eine Sekunde darüber nachdenkt, was das eigentlich dann in der Umsetzung für Fragen nach sich zieht, ist man schnell an dem Punkt, dass man an einem Faden zieht und plötzlich hat man den ganzen Knuddel wieder vor der Nase. Da kommen wir bei der Frage an der europäischen Energiepolitik nicht raus.
Verstehe. Das klingt aber nicht, als ob Sie besonders überzeugt sind am Ende von der Idee des gemeinsamen Einkaufs. Ich fand Sie jetzt als Nicht-Experte zumindest im Ergebnis dann charmant, dass man durch eine gewisse Größe auch vielleicht eine bessere Verhandlungsposition hat. Aber es ist wahrscheinlich tausend Schwierigkeiten, die damit zusammenhängen am Ende. Wie kriegt man sowas organisiert? Ne? Lieber Herr Geier, ich fand es sehr, sehr spannend, das Gespräch. Ich glaube, es gibt noch ganz viele Themen, die bei Europa noch zu diskutieren werden. Ich denke aber, wir würden jetzt wieder zum Ende kommen. Wir sind sehr gespannt darauf, was passiert und wie sich Fit for 55 entwickelt insbesondere. Meine Abschlussfrage lautet immer so: Wenn Sie die Wahl hätten, auf welche Frage hätten Sie gerne in den nächsten 12 Monaten eine glasklare Antwort?
Auf die Frage, wie kriegen wir den längsten Hebel in der Dekarbonisierung hin?
Das ist eine große Frage und die hoffentlich in den nächsten 12 Monaten beantwortet wird. Also, dann wären wir alle deutlich einen Schritt weiter. Lieber Herr Geier, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende schon vorab. Herzlichen Gruß.
Das wünsche ich auch und gerne wieder.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.